Wenn sie nicht wollen, Jesus, dann lassen wir doch ein bisschen Feuer vom Himmel fallen. Wenn sie nicht wollen, dann zeigt man es ihnen. Wenn sie nicht spüren, Jesus, dann weiss sie doch, du zu Recht. Richt sie. Zeig ihnen doch, dass sie augenblicklich falsch liegen. Sorg du jetzt bei ihnen für Ordnung. Lass Feuer vom Himmel fallen. Jesus reagiert auf die Herausforderung, die ihm da gegeben ist. Aber ganz anders als die Jünger es erwartet. Jesus wendet sich ihnen zu. Und die Zürcher Übersetzung sagt, er fährt sie an. Oder weist sie streng zurecht, wie es Genfer Übersetzung formuliert, oder er bedroht sie, Luther Übersetzung. Die, die so denken. Was Jesus da erfährt, thematisiert, hat der Malachi viele, viele Jahre vorher schon in einer anderen Zusammensetzung, in einer anderen Zeit erlebt. Und wir wollen dort herhören. Herhören bei einer Herzensregung von uns Menschen, bei Gedanken von uns Menschen, von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wo scheinbar Gott müde wird. Wir lesen im Psalmwort, dass Gott nicht schlummert und schläft, sondern auf uns aufpasst. Ich glaube, es ist Psalm 121, wenn ich mich recht erinnere. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Es geht nicht darum, dass Gott schläft. Gott schläft nicht ein, wenn wir mit ihm reden. Wie es manchmal bei Menschen passieren kann, wenn jemand so lange redet oder wenn man so lange am Telefon ist. Aber es gibt eine Herzensregung, wo einmal nach dem Zeugnis von Malachi Gott müde macht. Und von dem hören wir jetzt, was das war. Wir hören auf Malachi Kapitel 2 ab Vers 17. Daniela tut uns den Text nochmal lesen.
Euer Gerede wird dem Herrn lästig. Was für ein Gerede, fragt ihr. Nun, ihr behauptet, wer Unrecht tut, gefällt dem Herrn. Ihn nimmt ihr an. Oder ihr fragt, wo bleibt denn Gott? Warum greift er nicht ein und sorgt für Recht? Der Herr, der allmächtige Gott, antwortet, ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Noch wartet ihr auf mich, den Herrn. Ihr wünscht euch meinen Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Doch wer kann mein Kommen ertragen? Wer kann vor mir bestehen? Ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein und wie scharfe Lauge im Waschtrog. So wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu läutern, so werde ich die Nachkommen Levis von ihrer Schuld reinigen. Dann werden sie mir wieder Opfer darbringen, die mir gefallen. Ja, so wie früher, wie in längst vergangenen Zeiten, werde ich mich wieder über die Opfer freuen, die mir die Menschen in Juda und Jerusalem darbringen. Ich, der allmächtige Gott, sage, ich werde über euch Gericht halten und als Zeuge auftreten gegen die Zauberer und Ehebrecher, gegen alle, die Meineid schwören, die ihre Arbeiter um den gerechten Lohn bringen, die Witwen, Waisen und Ausländer unterdrücken, ja, gegen alle, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Zum schnell schauen, bis woher.
Ist gut,
Ist gut.
Wir Merci vielmal. Wir kommen heute über ein Gespräch von Gott mit seinem Volk, über Gottes Gerechtigkeit. Wir können zusammengefasst den Bibeltext vielleicht so sagen, die Gläubigen sind in einer ähnlichen Situation wie die zwei Jünger. Sie merken um uns herum, da passiert vieles, was nicht in Ordnung ist. Und jetzt warten sie und rufen, Gott, greif mal ein und schau dort bei den anderen für das Recht. Und Gott sagt, ihr wartet auf mich. Aber denkt dran, wenn ich komme, werdet auch ihr gereinigt, werdet auch ihr herausgefordert sein, werdet auch ihr nicht können bestehen vor mir. Aber ich werde einen schicken, der wird kommen. Ich werde einen schicken, der wird kommen, zum Vorbereiten und schaut auf mich, wenn ich bei euch werde handeln. Vielleicht so viel ein bisschen frei zusammengefasst über den vielfältigen, dichten Text. Ein gerechter Gott und der Ruf, wirk doch du jetzt, Gott, jetzt greif doch endlich einmal ein. Gottes Gerechtigkeit, das hat vielleicht auch die Donnersöhne beschäftigt. Jesus, zeig ihnen jetzt doch mal, wer du bist. Zeig ihnen mal, dass du Gottes Sohn bist. Jetzt schau mal zum Rechten, wenn dir und uns als Jünger von dir so etwas Ungerechtes passiert und wir kein Zimmer überkommen. Gottes Gerechtigkeit, das beschäftigt uns Menschen immer wieder. Wenn man uns in Situationen befindet, wo man tatsächlich oder scheinbar benachteiligt werden gegenüber anderen Menschen. Tatsächlich, es gibt so Momente, wo man benachteiligt werden oder zumindest den Eindruck kennt, wir sagen es. Immer wieder lesen wir im Alten Testament in den Psalmen, warum geht es eigentlich am Gottlosen besser als mir, wo ich die suche, Gott? Wieso geht es mir schlechter, ist so eine Frage. Oder wenn man heute mit Menschen über den Glauben redet, über Gott redet, so passiert es doch manchmal, dass die Leute sagen, wenn es doch einen Gott von der Liebe gibt und wo gerecht ist, wieso sehe ich denn so viel Unrecht in dieser Welt? Und sie haben recht, wir sehen viel Unrecht in dieser Welt. Wieso sind die Lebensmittel so ungerecht verteilt? Und wieso kommen die reichen Staaten zuerst zu einem Impfstoff, der besser ist, wie andere, die nicht so viel Geld haben? Wenn es doch einen Gott gibt, der gerecht ist, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum leiden so viele unschuldige Kinder, Menschen, Völker? Dass Menschen um uns herum mit Blick auf eine konkrete Situation fragen, denken, wenn Gott gerecht ist, dann müsste er doch mal eingreifen. Weiß nicht, ob du so Gedanken kennst, so Herzensregungen, ich kenne sie, dass ich manchmal denke, jetzt mach doch mal vorwärts bitte. Jetzt zeig doch einmal, wer du bist. So oder ähnlich ist es wohl den Israeliten gegangen nach der Deportation, wo sie zurückgekommen sind, fort gewesen sind, in der Verbannung zurückgekommen sind, aber irgendwie hat sich das so in die Länge gezogen. In die Länge gezogen, dass es besser wird, dass es so wird, wie man es wette, wie es richtig ist. Ich glaube, das mit in die Länge ziehen kennen wir gegenwärtig gerade auch ein bisschen. Wenn sich so in die Länge ziehen, bis es so ist, wie man es wette oder wie es könnte. Es ist vieles im Argen gewesen. Wenn Gott gerecht wäre, so würde er doch durchgreifen. Da setzt der Bibelabschnitt ein, wo die Israeliten Gott vorwerfen, Gott vorhalten, er sei nicht mehr gerecht. Gott, du hast dich verändert, du bist mal gerecht gewesen, aber jetzt bist du nicht mehr. Das ist der Vorwurf. Gott hat sein Wort gebrochen. Und Gott würde jetzt Ungerechtigkeit plötzlich als Gerechtigkeit gelten lassen. Also, das Falsche als richtig anschauen. Und das Unrecht als Recht durchgehen lassen. Und die gläubigen Israeliten entsetzen sich ab Gott. Und ab dem, dass die Welt um sie herum so ungeniert tun, wie eben die Heidenvölker tun, wir haben es ein bisschen gehört, mit Ehebruch, mit Götzenkult und so weiter. Sie leiden an dem dunklen Treiben, wie sie jede Zeit mit sich bringt, wenn man nicht nach Gott fragt. Und sie leiden an dieser Umgebung. Die Frommen von Israel leiden an ihrer Welt, wo sie drin sind. Und ich glaube, auch das Lied ist uns wirklich nicht ganz fremd. Dass man manchmal leidet an dem, was in dieser Welt passiert. Ja, vielleicht können wir die Fenster noch ein bisschen aufmachen. Ich habe es vorher vergessen zu sagen. Machen Sie doch selber auf und nachher vor allem wieder selber zu. He? Merci vielmals. Sie leiden an dieser Welt, in dieser Welt, wo sie sind. Vielleicht kennen auch wir das. Wenn wir sehen, dass so etwas um uns herum passiert, Gottlosigkeit tatsächlich in unseren Augen. Warum? Die Israeliten leiden noch mehr, weil, wie wir gehört haben, das Heidentum nicht nur gerade draußen vor der Tür ist. Manchmal würden wir gerne die Tür wieder zumachen. Aber die Israeliten erfahren, wie wir manchmal auch, dass das Schreckliche bleibt nicht einfach draußen vor der Tür, sondern das kommt zumindest ins Gottesvolk hier. Es kommt in die Gemeinde rein, die Welt. Kennen wir so Sätze? Die Not, die Versuchung von draussen, von dieser Welt, da aussen, sagen wir manchmal, die so gottlos und gottverlassen ist, dass plötzlich da reinkommt zu diesen Menschen, in die Versammlung von Menschen, die Gott suchen. Da oder dort steigen in mir Erinnerungen an Gespräche in Gemeinden auf mit ähnlichem Wortlaut, mit der Feststellung, dass auch immer mehr Welt in der Gemeinde von Jesus zu finden ist und es leidet daran. Dass Gott doch endlich jetzt sollte eingreifen und durchgreifen. Wenn einer sollte brennendes Interesse haben, dass da mal wieder aufgeräumt wird, dann ist es doch Gott, oder nicht? Die Bedrängten treibt die Frage um, die Frommen zu denen vom Volk der Israeliten, und sie formulieren es: Vielleicht ist jetzt vor Gott Ungerechtigkeit auch noch gerade recht und genug. Vers 2. Und mitten in die verzagte Stimmung ruft der Maleachi: Ihr macht Gott müde damit. In der Übersetzung, die du gelesen hast, hat es ein bisschen anders stöhnt, ihr erzürnt, oder es ist dort etwas anders formuliert, aber man könnte sagen, ihr ermüdet Gott mit euren Reden. Möglicherweise ist so ein Losziehen, ein Reden über die Böse von dieser Welt, über die Verdorbenheit von dieser Welt, in frommen Kreisen noch gern gehört. Aber Gott selber hört es nicht so gern. Einmal bei Maleachi. Es mag sein, sogar, dass er seinen Kindern, seinem Volk, seinen Knechten einen anderen Auftrag gegeben hat, wie das wir über die böse Welt klagen. Einmal die Israeliten haben einen anderen Auftrag gehabt. Ihr sollt das Volk vor mir sein. Und an eurem Sein soll erkennbar werden, wer ich bin. Sind ein Vorbild, sind ein Hinweis auf mich, repräsentiert mich. Auf Gott herzuweisen, zum Zeugnis für ihn zu leben, in dieser Welt, wo um uns herum ist und manchmal so ganz nah in unsere Kreise kommt. Zu bezeugen neutestamentlich, wer Gott ist, in einer Welt, wo man nach ihm fragt, aber in einer Welt, wo man, wir sagen es gern und wir glauben es glaube auch gern, in einer Welt, wo Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für die Welt. Also ein Gebet, wo der Untergang über die böse Welt herbeiruft, scheint Gott wenig Freude zu haben. Ähnlich hat ja auch Jesus seinen zwei Jüngern reagiert gegenüber. Er hat dort ähnlich reagiert, er hat gesagt: Wüsst ihr, welche Kraft das euch antreibt, welcher Geist das euch antreibt. Oder in Klammern gesetzt, es ist auch nicht Gottes Geist, der euch gerade zu dieser Bewegung bringt, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Erinnert ihr uns daran, Feuer vom Himmel, da gibt es noch eine andere Geschichte, die so ein bisschen in die Richtung geht. Erinnern wir uns daran, an Abraham, seine Gebet von Gott über Sodom und Gomorra, seine Verhandlungen, hätte ich fast gesagt. Sein Kämpfen vor Gott. Er hat nicht gebetet, wenn kommt jetzt der Gott mit seinem Gericht und macht alles eben, sondern er betet ganz anders. Hab Erbarmen. Wenn um 50, wenn um 40 und am Schluss, wenn nur noch 10 Gerechte sind, so hab Erbarmen. Der Walter Lütti, ein Pfarrer, der eine Predigtreihe oder eine Auslegung geschrieben hat zum Malachi, der hat bemerkenswerte Sätze für mich formuliert, die ich euch gerne lesen als Zitat. Vielleicht ist es noch gut, wenn wir wissen, wann er es geschrieben hat. Es ist, wenn ich so ein bisschen in die Richtung schaue, es ist schon ein bisschen lang zurück, wo er es geschrieben hat. Oder so ein bisschen, vielleicht ein bisschen in eurer Zeit, wenn ich ein bisschen in die Richtung schaue. 1948. Jetzt könnt ihr euch selber eintischeln. 48. Das war also die Zeit, bevor es noch kein Amazon gab und Zalando. Wo man heute bestellt hat und am Abend hat, sollen Kleider zu Hause haben. Aber er greift etwas auf, wo sich, glaube ich, heute noch mehr zugespitzt hat, wo man heute noch ein bisschen besser versteht sogar, was der Walter Lütti meint. Das gläubige Warten auf Gottes Zeit und sein Eingreifen wurde den Leuten um Malachi schwer. Vielleicht wird es auch uns manchmal schwer, je mehr die Automatisierung unseres Denkens fortschreitet. Wir denken, auch in unserem Glauben und Beten, mehr und mehr in Lieferfristen. Wir pflegen dem Lieferanten, der uns die kürzeste Lieferfrist anbietet, den Vorzug zu geben. Aber Gott lässt sich nicht durch unsere Kurzfristigkeit und Ungeduld imponieren. Seine Lieferfristen können ein Jahr, ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert dauern. Rasche Bedienung lautet das Zauberwort unserer Geschäftswelt. Und vielleicht auch in den Gemeinden. Rasche Bedienung. Und wer nicht bedient wird, geht zur Konkurrenz, wo man schneller bedient wird. Bekommt sogleich, was man haben will oder muss. Gott aber erschrickt nicht durch solche Drohungen. Gott kann warten. Gott ist auch im Erhören unserer Gebete trotz aller Nähe und Vertrautheit nie unser Diener, sondern der Herr der Heerscharen. Wenn aber seine Zeit da ist, so gibt es keinen Aufschub, sondern sein Eingreifen bricht plötzlich hinein. Ich glaube, es ist heute noch ein bisschen verständlicher wie 1948. Gott sendet also den Malachi, der die Frage aufnimmt, wann greifst du ein? Wann machst du jetzt Ordnung mit dem, was gegen dich ist? Und Gott reagiert, beantwortet es aber ganz anders, als sie es gedacht haben. Wie bei den Jüngern, wo Jesus reagiert hat, aber anders, als sie gedacht haben. Gottes Gerechtigkeit, die kommt, schaut, er selber kommt. Schaut selber auf Gott. Ein zweiter Gedanke. Die glauben also hinterfragen oder fragen nach Gottes Gerechtigkeit. Und vielleicht erinnern wir uns, ich habe unlängst gesagt, der jüdisch denkende Mensch fragt immer, wo zeigt sich denn da, wo Gottes Name ist in unserem Alltag? Also wenn Gottes Name Gerechtigkeit ist, fragt der Jude, wo sehen wir es? Wo sehen wir es? Am Sonntagmittag, am Montagmorgen, am Mittwochnachmittag, wo sehen wir es in unserem Alltag? Sogar umgekehrt, der Jude sagt, was sich nicht zeigt, ist nicht. Wenn Gottes Gerechtigkeit sich nicht zeigt im Alltag, dann ist Gott auch nicht gerecht. Und so fragen sie also Gott, wenn du gerecht bist, wenn du dich nicht verändert hast, wenn du dein Wort wirklich halt ist, obwohl wir einen anderen Eindruck haben, wo zeigt es sich denn jetzt? Dann schauen wir mal mit uns, schauen wir mal auf die Agenda und schauen her, wo zeigt es sich jetzt? Gott antwortet in Kapitel 3, Vers 1, siehe ich. Das ist eine kurze Antwort. Ne? Siehe ich. Nicht einmal ganz deutsch korrekt. Siehe ich. Siehe kommt immer vor, wenn unsere besondere Aufmerksamkeit gefragt ist. Jetzt schau besonders her. Jetzt los, jetzt ist es wichtig. Siehe. Siehe ich. Und wir können es auch anders übersetzen. Schaut auf mich. Schaut jetzt auf mich, wenn ich handle. Schaut meine Gerechtigkeit in dem, was ich tue. Ich sende ein Bote, der meinen Weg wieder vorbereitet. Schaut drauf. Setzt euer Augenmerk auf den Bote, den ich schicken werde. Ja, wer ist der Bote? Es ist das Moment gegangen. Es ist der Johannes, der Täufer. Gott hat manchmal einen langen Atem. 400 Jahre zwischen der Frage der Israeliten und der heilsgeschichtliche Antwort von dem Boten vom Johannes, der Täufer, der wird vorbereiten für Gott, der selber kommt. Siehe ich, ein Bote wird kommen, wo vorbereitet. Und dann, was passiert denn, wenn es vorbereitet ist? Wer wird denn zum Tempel kommen? Gott selber. Gott sagt, ich werde kommen. Ich werde kommen in mein Heiligtum, ich werde kommen in den Tempel. Und wenn Gott kommt, richtet er seine Herrschaft und seine Gerechtigkeit wieder auf. Er sagt, schaut auf mich, wenn ich komme mit der Gerechtigkeit. Ich habe mich nicht verändert, aber ihr habt euch verändert, dass ihr so fragt. Schaut auf mich. Der Herr kommt zu seinem Tempel, aber wer ist das? Wir wissen es. Jesus Christus. Er ist Gott selber, der in seinen Tempel gekommen ist. Es ist der Bote von Gott. Oder man könnte vielleicht besser sagen, ein Mittler vom neuen Bund, wo sie sich wünschen. Ein Bund von der Gerechtigkeit. Und Gott sagt, schaut, ich komme mit dem Bote, wo der neue Bund wird bringen. Wo Gottes Gerechtigkeit erfahrbar wird. Wir haben hier eine Prophezeiung auf Jesus Christus. Gott wird in Jesus Christus in seinem Tempel kommen. Wann war Jesus im Tempel? Es gibt verschiedene Begebenheiten. He? Ich höre das, wo er die Schafe und das Geldwechsler rausjagt. Aber bereits vorher, am 8. Tag nach seiner Geburt, bei der Darstellung oder bei der Beschneidung oder bei der Vorstellung in der Gemeinde ist Jesus in den Tempel gekommen. Und dann als Zwölfjährige, wo die Eltern mal gesucht haben, he, und wo Jesus die Schriftrolle gelesen hat und die Leute gemerkt haben, der macht das anders, wie wir es kennen. Wer ist der, der so redet? Er ist ja erst 12. Wie sieht denn jetzt die Gerechtigkeit in Jesus Christus aus? Ich habe so drei Punkte, wie Gerechtigkeit von Gott in Jesus Christus aussieht, wo Gott durch den Malachi sagt, schaut auf mich, schaut auf das, was ich mir tue. Das Erste, Gottes Gerechtigkeit richtet Sünde. Es ist eben gerade nicht so, dass Gottes Liebe zu Unrecht einfach als Recht taxiert. Das ist nicht Liebe. Liebe ist nicht, wenn jemand etwas, was falsch ist, als richtig deklariert. Das ist vielleicht Nachlässigkeit oder falsch verstandene Toleranz, aber das ist nicht Liebe und Gerechtigkeit. Alle Ungerechtigkeit wird er richten. Die Sünde vom Widersacher. Über alle Folgen von der Ungerechtigkeit wird Gott richten. Es trennt sie von den Menschen durch die Sünde, durch den Sündenfall von Gott. Daniel hat vor einer Weile eine Predigt gehört. Das hat mir einen Satz gesagt, der bei mir hängen geblieben ist. Ich glaube, ich habe es nicht einmal erzählt. Jetzt hörst du es. Der Hinweis, was war das erste Gerichtswort im Sündenfall? Von Gott. Das erste Wort ist an die Schlange gegangen und nicht an den Menschen. Gott richtet zuerst den Widersacher und weist ihn zurecht, bevor Gott Menschen zurecht weist. Das erste Gerichtswort nach dem Sündenfall gilt der Schlange, erst nachdem der Menschen. Wir machen es häufig anders, wir schelten den fehlerhaften Menschen. Statt den Widersacher zu schelten und in die Schranke zu weisen. Ich mache von dem nicht eine theologische Abhandlung, wie man jetzt beten soll. Aber es ist mir hängen geblieben. Wir schelten oft zuerst und nur den Menschen, der etwas falsch macht, der in Schuld lebt. Und weisen häufig den Widersacher nicht in seine Grenzen. Sehen nicht hinter dem Menschen, der etwas Falsches macht, auch den Widersacher von Gott. Gottes Gerechtigkeit kommt, aber nicht nur über die anderen und die selber, die es nicht recht machen, sondern auch über sie. Das Gottes Volk, das sich in Sicherheit, in Selbstsicherheit, in Selbstgerechtigkeit wähnt. Wir sind schon recht. Wir sind schon recht. Das Gericht kommt, aber nicht nur über die anderen, sondern über die ganze Welt. Bricht über alle Menschen hinein, auch über das Haus der Israeliten. Auch über uns, alle Menschen. Aber jetzt eben nicht mehr so, dass Gott Menschen vertilgt, wie beim Noah. Sondern ganz neu, wo Gott sagt, schaut auf mich, ich werde kommen mit meiner Gerechtigkeit, ich werde handeln mit meiner Gerechtigkeit, aber anders, wie es bis jetzt gewesen ist. In dem, dass ich den, der von keiner Sünde gewusst hat, für euch zur Sünde gemacht habe. Dass wir in ihm sehen, wie Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt, in Jesus. Also Gott richtet die Sünde. Aber Gottes Gerechtigkeit richtet nicht nur und bleibt jetzt stehen, sondern Gottes Gerechtigkeit rettet durch Jesus Christus. Gott selber hat mit dem Gericht so lange gewartet, auch Malachi und seinen Leuten gegenüber, dass er unsere Ungerechtigkeit von der ganzen Welt an Jesus Christus richtet. Gottes Gerechtigkeit richtet deine Sünde an Jesus Christus. Indem er gestorben ist, kannst du frei sein. Der Malachi lehrt uns, dass die Schuld nicht nur da draussen ist, bei den anderen und in der Welt, sondern auch drinnen. Es hat jemand gesagt, das hat mich beschäftigt. Die Not der Kirche ist nicht die Not der Welt, sondern die Not der Kirche ist immer noch die Kirche selbst. Boah. Die dreifache Treulosigkeit, untreu gegen Gott, untreu dem Ehepartner gegenüber, untreu im Handel, im zwischenmenschlichen Bereich, sieht der Malachi nicht nur bei den anderen, sondern sagt mitten unter uns. Und wer kann bestehen? Es kann niemand bestehen. Und Gott sagt, schaut auf mich, ich werde kommen ganz anders. Wenn jemand Rettung, Reinigung braucht, dann ist es die Welt, ja. Aber dann sind es genauso die Frommen, die Gottesfürchtigen. Drum rettet Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Und das Letzte, Gottes Gerechtigkeit gibt sich in Jesus her und er richtet nicht um und er rettet nicht um, sondern er reinigt. Er reinigt. Der Malachi nimmt das mit den beiden Bildworten auf, vom Reinigen, vom Silber. Ich kenne das aus meinem Alltag ein weniger, Silber schmelzen, dass die Unreinheiten verbrennen und Silber bleibt, oder das Gold kenne ich noch ein weniger. Aber das andere kenne ich, das mit den Wäschen und den Laugen. Ich habe zuerst überlegt, ob ich euch einen Wäschmitteltab mitbringen soll. Aber die versauen nachher alles, darum habe ich es lassen. Aber vielleicht Montagmorgen ist so ein Standard-Wäschtag in der Schweiz. Wir sagen, dass die Kläranlagen, dass sie dann am meisten Wasser haben vom Wischen. Vielleicht denken das nächste Mal daran, zu reinigen, das Bild von dem Silberschmied oder Goldschmied, der das Metall reinigt, oder zu wischen in den Laugen. Für die, die nicht wissen, wie die Wäsche sauber wird, das ist die Maschine, die drüllt. Und der Paulus nimmt den Gedanken von der Reinigung auf im Epheser 5, wo er einerseits von der Ehe redet, von dieser Beziehung zwischen Mann und Frau, aber sagt, an dem sehen wir, was Christus mit seiner Gemeinde tut. Und von dem möchte ich gerne lesen, weil es ein doppeltes Bild ist für die Ehe, dort werde ich nicht darüber nachdenken. Wir hören es. Und dann für das Bild für Christus und für seine Gemeinde. Ich will es mit dem Ohr hören und lesen. Epheser 5, Vers 25. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigend durchs Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde verherrlicht darstellt, nicht mit Flecken oder nicht mit Runzeln oder dergleichen, sondern dass er sie heilig und tadellos macht oder dass sie heilig und tadellos ist. Es ist legitim, die Verse aus dem Epheserbrief ein bisschen in einer zeitlichen Abfolge zu verstehen. Ich könnte das gerne mal nachlesen, aufgrund von den Verben sich eine zeitliche Abfolge zeigen. Jesus hat sich hergegeben. Das ist schon passiert. Das ist in der Vergangenheit. Wir erinnern uns wieder an Karfreitag, an Ostern. Jesus hat sich hergegeben. Das passiert nicht immer wieder von Neuem. Er hat es tun in der Vergangenheit. Um sie zu reinigen, zu heiligen, zu verherrlichen. Das passiert jetzt in der Gegenwart und in der Zeit, wo die Gemeinde da ist. Jesus tut jetzt seine Gemeinde, seine Brut heiligen, reinigen, verherrlichen. Bis zur Wiederkunft, bis Jesus wiederkommt. Oder die Gemeinde zu ihm geht. Und das Ziel ist, das ist das Endziel. Das haben wir gegenwärtig gerade noch nicht erreicht. Wir sind noch in dem zweiten Teil, wo Jesus heiliget, reinigt, verherrlicht. Das Ziel ist, dass sie keine Flecken mehr hat. Das ist das Endziel. Das wird in Zukunft so sein, bei der Vollendung. Nicht schon jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon Runzeln und Flecken gesehen habt in der Gemeinde. Gottes Gerechtigkeit in Jesus richtet Ungerechtigkeit, rettet vor dem Gericht, wo die Folge ist von unserer Ungerechtigkeit und reinigt uns. Denken wir also nicht, dass die Gemeinde von Jesus an sich heute schon keine Flecken und Runzeln mehr hat. Aber Jesus Christus macht seine Gemeinde parat, bereitet sie aufs Ziel vor, so wie sich eine Brut parat macht auf die Hochzeit. Ui, da ist auch eine kleine Aufregung. He? Bis alles so ist, wie es sollte sein. Aber es ist Gott, was hier an der Gemeinde tut. Es ist nicht etwas, wo wir selber müssen schaffen. Es ist ein bisschen wie bei einer Brut. Also eine Brut hat so viel, wo andere an ihr sie vorbereitet haben. So mit der Farbe oder Haar und so. Und was alles dazugehört. Jesus tut es an seiner Gemeinde. Wir dürfen, wir sollen, manchmal müssen wir es an uns geschehen lassen. Jesus aber macht seine Brut parat. Er schmückt sie. Jesus selber nährt, pflegt die Gemeinde, so wie der Ehemann für seine Frau zu sorgen hat. Damit zeigt Jesus uns seine innige Beziehung zu uns. Und wo immer Jesus an uns als Nachfolger noch so Flecken sieht, Runzeln sieht, passiert es bei ihm in seiner Nähe durch sein Wort, dass er uns sauber macht, läutert und reinigt. Ich habe dazu, glaube auf den Schritt im Alltag, eine Anregung, wie das könnte gehen. Ich tue das nicht zitieren. Und ich komme zum Schluss. Dort bei Jesus, beim Wort vom Kreuz, bei Jesus selber, ist das große Schmelzen oder das große Reinigen. Die ganz große Wäsche für unser Herz, für unser Leben. Für die Welt, aber auch für uns. Dort ist der Gott, der richtet und das Gericht auf sich selber genommen hat. Das wollen wir vor Augen haben, wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit rufen für die anderen. Greif doch mal ein. Jesus, lass mal ein bisschen Feuer fallen. Dass wir das vor Augen haben, wenn wir für die in der Welt rufen, dass wir ja selber zu denen gehören, die es nötig haben, wo Jesus an uns die Schuld richtet und das Gericht gereiht hat. Wo Jesus uns rettet und er der Retter ist. Wo Jesus uns reinigt und er der ist, der es an uns tut. Dass Jesus selber, Gott selber, in seinen Tempel kam. Die Juden von Maleachi zu seiner Zeit haben gefragt nach Gottes Gerechtigkeit. Wie sehen wir Gottes Gerechtigkeit? Wo ist die? Wo sehen wir sie im Alltag? Die Antwort ist bei Jesus. In Jesus Christus ist Gottes Gerechtigkeit zu uns gekommen. Und jeder, der glaubt und bekennt, hat Anteil an dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Auch du und ich. Ich schließe ab mit einem Zitat aus einem Lied. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Das Zeugnis von Maleachi und von seiner Zeit, wo sie gefragt haben nach deiner Gerechtigkeit. Und sie steht in Jesus Christus vor uns. Nicht eine billige Gerechtigkeit, nicht eine Gerechtigkeit, die alles einfach überdeckt und sagt, sie ist schon in Ordnung. Sondern eine Gerechtigkeit, die das Falsche richtet. Und du hast es auf dich genommen, auch für uns. Ich danke dir, dass du nicht einfach Feuer vom Himmel fallen lassen hast, wo du gekommen bist. Und wenn wir heute leben und wenn wir heute sein dürfen, ist es nicht, weil unsere Schuld kleiner ist wie damals, sondern es ist deine Gnade. Es ist deine Geduld. Es ist deine Liebe. Und ich danke dir, dass wir von dem her dürfen leben und ich will es dir zugestehen, dass du auch uns immer wieder die grosse Wäsche tust, uns reinigst, vorbereitest und heiligst für dich. Im Persönlichen, aber auch als Versammlung, als Teil von deiner weltweiten Gemeinde. Auf dem Moment, wo du wirst wiederkommen, Jesus, wo wir ganz bei dir werden sein. Wenn dein Wort gehört, hilft dort, wo wir herausgefordert sind, vielleicht in unserer Haltung dir gegenüber, vielleicht unsere Haltung auch dieser Welt gegenüber und den Menschen in dieser Welt. Und dass wir Hinweis sein können auf deine Art, Jesus. Hilf dort, wo du uns angesprochen hast, dass das Einfluss nimmt in unserem Denken, in unserem Tun, in unserem Leben. Amen.